Besonders in den letzten 2 Monaten habe ich erstaunlich oft immer wieder Nachrichten gelesen, die sich auf das ungeborene menschliche Leben bezogen und in Verbindung mit dessen Vernichtung. Aufgrund der Häufigkeit ihres Erscheinens ließen sie mich besonders aufhorchen. Das Ausmaß dieser verdorbenen Welt wurde mir einmal mehr vor Augen geführt. Aus diesem Grund möchte ich heute einmal mehr darauf eingehen, was Gott über das ungeborene Leben zu sagen hat und wie er die Entstehung eines Menschen sieht. Die Frage, die sich dabei stellt, ist folgende: Hat irgendein Mensch das Recht, ungeborenes menschliches Leben zu zerstören? Der Titel der Kurzpredigt nimmt die Antwort teilweise schon vorweg, doch ich habe ihn gewählt, damit sich diese Worte intensiv einprägen. Und der Titel lautet: Das Leben gehört Gott. Zunächst einmal die 4 Nachrichten, die mich aufhorchen ließen, in aller Kürze zusammengefasst. Nachricht Nummer 1. Ende Dezember wurde im streng katholischen Argentinien ein Gesetz verabschiedet, welches die Abtreibung bis zur 14. Schwangerschaftswoche legalisiert. Seit Anfang der 1920er Jahre war sie verboten und wurde mit bis zu 4 Jahren Gefängnis bestraft. Nur bei Vergewaltigung oder bei der Gefahr des Lebens der Mutter war sie erlaubt. Das Gesetz wird mit dem Schutz der Frauen begründet, um sie vor Komplikationen zu bewahren, die entstehen, wenn sie illegal abtreiben und im Krankenhaus behandelt werden müssen. Es sei ein Beitrag zur öffentlichen Gesundheit und zur Respektierung der Entscheidung der Frauen. Nachricht Nummer 2. Ende Januar wurde in Polen nach der Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts ein verschärftes Abtreibungsgesetz rechtskräftig. Abtreibungen waren seit 1993 verboten und auch hier, ähnlich wie in Argentinien, nur im Falle von Vergewaltigungen, von Inzest oder auch bei Gefahr des Lebens der Mutter erlaubt. Zusätzlich erlaubt war aber auch abzutreiben, wenn Ärzte eine schwere Fehlbildung am Fötus diagnostizierten. Besonders der letzte Grund führte daher häufig zu einer Abtreibung. Das neue Gesetz verbietet nun auch diesen letzten Grund. Und die katholischen polnischen Bischöfe forderten zwar ein komplettes Verbot, aber sie lobten dennoch das Urteil. Zahlreiche Proteste von Frauenbewegungen sind nunmehr die Folge und auch das EU-Parlament verurteilte den Richterspruch mit einer Mehrheit von 455 gegen 145 Stimmen auf das Schärfste. Nachricht Nummer 3. US-Präsident Joe Biden hat kurz nach seiner Amtseinführung Ende Januar die sogenannte Mexico City Policy per Dekret erneut außer Kraft gesetzt. Diese Richtlinie wurde erstmals unter US-Präsident Ronald Reagan im Jahr 1984 bei der Weltbevölkerungskonferenz in Mexico City bekannt gemacht. Sie besagt, dass allen Nichtregierungsorganisationen, die Informationen und Dienstleistungen bezüglich Schwangerschaftsabbrüche anbieten oder sich auch nur befürwortend dazu äußern, die finanziellen Mittel der US-Regierung gestrichen werden. Republikanische Präsidenten hielten seither an dieser Richtlinie fest, wobei Donald Trump sie sogar noch verschärfte. Demokratische Präsidenten setzten sie hingegen immer wieder außer Kraft, zuletzt erneut geschehen durch Joe Biden. Nachricht Nummer 4. Zu ethischen Fragen rund um Corona-Impfungen hat die Covid-19-Kommission des Vatikans und die Päpstliche Akademie für das Leben Ende Dezember ein 20-Punkte-Papier veröffentlicht. Es führt unter anderem aus, dass eine verweigerte Immunisierung des Einzelnen zum Risiko für andere werden könne. Eine moralische Verantwortung greife auch dann, wenn nur Impfmittel zur Verfügung stehen würden, die mit Hilfe abgetriebener Föten hergestellt worden seien. In einem solchen Fall bestehe lediglich eine indirekte und entfernte passive Mitwirkung an einem von der katholischen Kirche abgelehnten Schwangerschaftsabbruch. In der Tat werden bei der Herstellung von Anti-Corona-Impfstoffen auch kultivierte Zelllinien von abgetriebenen Föten aus den 1960er oder 1970er Jahren verwendet. Wie uns diese beispielhaften vier Nachrichten zeigen, ist die Frage der Abtreibung eine der umstrittensten und emotionalsten Dilemmas, mit denen moderne Gesellschaften konfrontiert sind. Um Abtreibungen zu rechtfertigen, werden im Regelfall folgende Gründe angeführt: Abtreibung zum Schutz der physischen als auch psychischen Gesundheit der Mutter, Abtreibung, wenn die Schwangerschaft das Ergebnis eines Verbrechens ist, Abtreibung, wenn das Kind schwere körperliche Behinderungen, schwere genetische Probleme oder schwere geistige Defekte haben würde, Abtreibung aus sozialen Gründen, dazu gehören unter anderem Armut oder Überforderung der Mutter oder die Mutter ist zu jung. Abtreibung als eine Angelegenheit der Regierungspolitik, als ein Weg zur Regulierung der Bevölkerungsgröße, als ein Weg zur Regulierung von Gruppen innerhalb einer Bevölkerung und als ein Weg zur Verbesserung einer Bevölkerung. In der Abtreibungsdebatte werden zudem eine Vielzahl von polarisierenden Fragen mit unterschiedlichem Ergebnis diskutiert. Unter anderem folgende: Hat eine Frau ein Recht auf ihren Körper, das ihr der Fötus nicht wegnehmen kann? Und bedeutet dieses Recht, dass eine Frau sich vom Fötus trennen darf? Oder hat auch der Fötus ein Recht auf Leben, das für die Frau und ihren Körper bindend ist und welches die Rechte der Frau überwiegen lässt und sie zur Geburt zwingt? In welchem Stadium ist der Embryo oder Fötus in der Gebärmutter als ein Kind zu betrachten? Bei der Befruchtung, bei der Geburt oder irgendwo dazwischen? Ist ein Fötus nur ein Fötus oder ist er eine Person, die Rechte und Schutz verdient? Beginnt menschliches Leben mit der Empfängnis oder mit der Geburt? Oder ist die Zerstörung eines Fötus gleichbedeutend mit Tötung eines Menschen oder Mord? Verschiedene ethische, moralische und religiöse Ansätze zur Beantwortung dieser Fragen bringen zusätzlich Verwirrung über die Menschheit. Und sie haben eines gemein: Gott wird nicht einbezogen und demzufolge führen die Diskussionen hierüber zwangsläufig zu einem falschen Ergebnis. Doch die richtigen Antworten hierauf finden wir nur in Gottes Wort. Was sagt uns also die Bibel über das ungeborene menschliche Leben und wie steht Gott zur Abtreibung? In 2. Mose 20, Vers 13 wird uns als eines der 10 Gebote unmissverständlich gesagt, dass der Mensch nicht töten soll. Ein klares Gebot für einen Menschen gegenüber seinen Mitmenschen. Die Frage hierbei ist, ob ein Embryo oder heranwachsender Fötus im Mutterleib bereits als ein Mensch anzusehen ist, solange er noch nicht geboren wurde. Was passiert also genau bei der Empfängnis? Die Wissenschaft sagt uns, dass das Leben zum Zeitpunkt der Empfängnis beginnt. Bei der Befruchtung einer Eizelle mit einer Samenzelle verschmelzen beide miteinander zur Zygote. Das ist also die befruchtete Eizelle. Und es beginnt ein einzigartiges Individuum zu existieren. Der Zellkern der Zygote enthält den einfachen Chromosomensatz der Mutter und den einfachen Chromosomensatz des Vaters, der jeweils aus 23 Chromosomen besteht. Die Erbanlage eines Kindes ist hierdurch bereits komplett. Das Geschlecht ist bestimmt, ebenso die Größe, die Haar, die Augen und die Hautfarbe. Das Einzige, was der Embryo nun braucht, um ein vollständig funktionierendes Wesen zu werden, ist die Zeit zu wachsen und sich zu entwickeln. Und Gott ist in diesem Wachstums- und Entwicklungsprozess maßgeblich beteiligt. Sehr deutlich wird uns dies in einer bekannten Stelle in Psalm 139 gezeigt, in der König David dies mit großer Bewunderung bestätigt. Und wir lesen jetzt auszugsweise Psalm 139, angefangen in Vers 13. Ich lese hier aus der Menge-Bibel. Psalm 139, Vers 13. Denn du bist's, der meine Nieren gebildet, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Wo es hier heißt, meine Nieren, da sagt zum Beispiel die englische English Standard Version Bible, sagt sie innere Teile. Es ist also mehr als nur die Nieren. Vers 15. Meine Wesensgestaltung war dir nicht verborgen, als ich im Dunkeln gebildet ward, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. Vers 16. Deine Augen sahen mich schon als formlosen Keim, und in deinem Buch standen eingeschrieben alle Tage, die vorbedacht waren, als noch keiner von ihnen da war. Die Zygote kann durchaus als ein formloser Keim betrachtet werden, da sie die Erbanlagen des Kindes vollständig enthält. Nach der Befruchtung wandert sie nun im Eileiter langsam in Richtung Gebärmutter, und auf dem Weg dorthin beginnt sie sich zu teilen und es entsteht aus ihr die sogenannte Keimblase oder auch Blastozyste genannt. Diese Blastozyste hat mehrere Zellkerne und Zellschichten, aus denen sich später die Organe, die Knochen, die Muskulatur und andere Gewebe entwickeln. Sie nistet sich schließlich etwa 6 Tage nach der Befruchtung in der Gebärmutter ein. In den nächsten Tagen und Wochen macht sie nun zahlreiche Teilungs- und Entwicklungsschritte durch. Ein Teil der Zellen entwickelt sich zum eigentlichen Embryo, ein anderer Teil zur Plazenta. Auch wenn die embryonale Entwicklung eine hochspannende ist, möchte ich an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen, da sie den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Doch ich kann es durchaus jedem mal empfehlen, sich mit diesem Entwicklungsprozess eigenständig näher zu befassen. Neben dieser faszinierenden und atemberaubenden Zellentwicklung, die mit der Geburt eines neuen menschlichen Geschöpfes endet, sagt uns die Bibel darüber hinaus noch etwas sehr Bedeutsames. Und das lesen wir jetzt gemeinsam in Sacharja Kapitel 12 und Vers 1. Ich zitiere hier aus der Schlachterübersetzung. Sacharja 12, Vers 1. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Hier sehen wir, dass es sich bei einer Schwangerschaft nicht nur um einen hochspezialisierten biochemischen Ablaufprozess einer embryonalen und fetalen Entwicklung handelt, an dessen Ende ein Mensch geboren wird. Gott gibt einem jeden Menschen bereits im Mutterleib einen menschlichen Geist. Es ist eine geistige Komponente, die mit dem aus Fleisch und Blut bestehenden Menschen der physisch-materiellen Komponente verbunden ist. Wie auch Hiob Kapitel 32 und Vers 8 dies bestätigt, ist es dieser Geist, der die Menschen verständig macht. Er befähigt das menschliche Gehirn mit Intellekt und Verstandeskraft und versetzt ihn in die Lage, während seines physischen Lebens eine enge Beziehung zu seinem Schöpfer aufzubauen. Ist das physische Leben dann zu Ende, geht dieser menschliche Geist zurück zu Gott, der ihn gegeben hat, und der physische Körper vergeht, beziehungsweise muss wieder zur Erde kommen, wie uns dies Prediger 12, Vers 7 sagt. Eine weitere beeindruckende Stelle, die deutlich macht, dass Gott den Menschen im Mutterleib bildet, lesen wir in Jeremia Kapitel 1 und Vers 5. Das muss man jetzt nicht nachschlagen, ich lese es mal vor. Jeremia 1, Vers 5. Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Gott kannte Jeremias Identität schon lange vor seiner Zeugung und physischen Entwicklung im Mutterleib. Er sah ihn schon in seiner Funktion als Propheten und er wusste auch klar und deutlich, weshalb er ihm dieses Amt gegeben hatte. Etwas Ähnliches erfahren wir über Simson in Richter Kapitel 13 und Vers 5, den Gott auch schon kannte und wo es heißt, denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an, und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. In der Bibel gibt es einige weitere Aussagen, die uns zeigen, dass die ungeborene Leibesfrucht bereits als vollwertiger Mensch anzusehen ist. Nehmen wir das Beispiel der Äußerung eines Gefühls in Form von Freude. Als die bereits schwangere Maria ihre Verwandte Elisabeth besuchte, da hüpfte Johannes der Täufer im Leibe Elisabeths vor Freude, nachdem Maria sie begrüßte. Das kann man lesen in Lukas Kapitel 1, Verse 39 bis 44. Johannes reagierte eigenständig auf den Gruß Marias durch eine Gefühlsmitteilung. Nebenbei bemerkt wird Johannes in dieser Textstelle auch als ein Kind bezeichnet, auch wenn er noch ungeboren ist. Auch im Falle von Jakob können wir bereits etwas von seiner Persönlichkeit erfahren, als er noch im Mutterleib war. In Hosea Kapitel 12 und Vers 4, da lesen wir: Schon im Mutterschoß hielt er die Verse seines Bruders und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. So steht es in der Schlachterübersetzung. 1. Mose Kapitel 25 und Vers 22 sagt zudem auch, dass sich die Kinder im Leibe der Rebekka miteinander stießen. Das Wort stießen wird in den englischen Übersetzungen auch regelmäßig mit kämpfen übersetzt. Jakobs Persönlichkeit war schon im Mutterleib erkennbar. Im Leib kämpfte er mit seinem Zwillingsbruder Esau und er hielt ihn selbst bei der Geburt noch an der Ferse fest. Und als erwachsener Mann kämpfte er sogar mit Gott. Wie wir gesehen haben, bildet Gott den Menschen im Mutterleib und gibt ihm dort einen menschlichen Geist, der zum Todeszeitpunkt auch wieder zu ihm zurückkehrt. Er ist in diesem Prozess direkt beteiligt und betrachtet ihn bereits vor seiner Geburt als einen vollwertigen Menschen. Sein Ziel war und ist es, sich selbst durch den Menschen zu vermehren. Er schuf den Menschen daher nach seinem Bilde. Das erste von ihm geschaffene Paar, Adam und Eva, sollte daher fruchtbar sein und sich mehren auf Erden und sie füllen, wie wir dies in 1. Mose Kapitel 1, Verse 27 und 28 lesen können. Gott kennt das gewaltige Potenzial, was er dem Menschen gegeben hat. Ein Potenzial, ein Gottwesen seiner Familie zu werden. Diesen Weg dorthin bietet er einem jeden Menschen an, zu einem Zeitpunkt, den er bestimmt. Seien es wir heute als die sogenannten Erstlinge, die zusätzlich seinen Heiligen Geist in sich haben, seien es die Menschen, die noch im Millennium leben und geboren werden, oder seien es die zahllosen Menschen, die je gelebt haben und im großen weißen Throngericht erneut ein physisches Leben erhalten werden, um sich für den Eingang in die Gottfamilie zu qualifizieren. Ein jeder Mensch, der es wagt, ein noch ungeborenes Menschenkind, egal aus welchen Gründen, auch immer zu vernichten, der tötet in den Augen Gottes ein potenzielles Gottwesen seiner Familie und begeht somit eine schwere Sünde gegen sein Gesetz. Gott ist die Quelle allen Lebens und er allein gibt und erhält das Leben eines jeden seiner Geschöpfe. Das Recht, das physische Leben zu beenden, hat auch nur er allein. Und das gilt ausnahmslos auch für das Ungeborene. Denn das Leben gehört Gott.